Doris Töchter, ein Podcast der Gleichstellung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum zur theologischen Forschung von Frauen. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Spot On – Frauen in theologischer Lehre und Forschung. Als Referentin darf ich heute Frau Professorin Marianne Heimbach-Steins begrüßen, deren Vortrag den Titel Madeleine Delbrel – Theologie aus der Praxis – existenziell, zeitgenössisch, engagiert trägt. Frau Professorin Heimbach-Steins hat an den Universitäten Bonn, Würzburg und Freiburg Theologie und Germanistik studiert. Auf die Promotion 1988 in Würzburg folgte 1994 die Habilitation in Münster. Von 1996 bis 2009 war sie Professorin für christliche Soziallehre und allgemeine Religionssoziologie an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Seit 2009 ist sie Professorin für christliche Sozialwissenschaften und Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Dort ist sie unter anderem auch Gründungsmitglied im Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung und leitet gemeinsam mit Professorin Judith Köhnemann die Arbeitsstelle für theologische Genderforschung der Katholisch-Theologischen Fakultät. In ihrem Vortrag steht heute Madeleine Delbrel im Mittelpunkt. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein kann und mit Ihnen über eine Frau sprechen und über ein Thema nachdenken, das mich schon lange beschäftigt. Ich meine, natürlich beschäftigt einen als Frau in der Theologie die Theologie von Frauen. Und Madeleine Delbrel beschäftigt mich seit meiner Habilitation, also auch jetzt schon seit ungefähr 30 Jahren. Immer wieder. Ja, ich gebe zu, es war gar nicht so ganz einfach zu entscheiden, was ich heute Ihnen hier erzähle. Denn Madeleine Delbrel ist eine hochinteressante Frau für die Theologie, aber sie ist keine Theologin. Also gucken wir mal, was wir mit ihr zustande bringen. Madeleine Delbrel, sie ist so die Generation meiner Großmutter, also noch relativ nah an unserem zeitgenössischen Erfahrungshorizont, aber doch eben 2-3 Generationen zurück. Wir versuchen sie ein bisschen zu uns ranzuholen. Sie und ihre Schriften finden heute weit über die französische Kirche, die ihre heimatliche Kirche ist, hinaus wachsende Aufmerksamkeit als ein herausragendes Zeugnis für christliches Leben, für zeitgenössisches christliches Leben in einem sehr besonderen Glaubensumfeld des 20. Jahrhunderts. Dabei ist sie eigentlich auf den ersten Blick eine sehr unscheinbare Gestalt in der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts und, wie schon angedeutet, in der akademischen Theologie hat sie die längste Zeit praktisch keine Rolle gespielt. Das hat sich in den letzten 35 Jahren etwas verändert. Aber sie selbst hat sich nie als Theologin, schon gar nicht als wissenschaftliche Theologin verstanden. Sie zählt sich und die Ihren, sie hatte eine kleine Gemeinschaft gegründet, zu den Leuten von der Straße, wie sie sagt. Im Gegensatz zu denen, die Gott hinter Klostermauern oder in Gelehrtenstuben suchen. Madeleine Delbrel ist eine leidenschaftlich Lebende und ebenso eine leidenschaftlich Fragende und Suchende gewesen. Sie fragt Zeit ihres Lebens nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn der Welt und deshalb fragt sie auch nach Gott. Allerdings ist ihr Antwortspektrum sehr vielfältig, wie wir noch sehen werden. Sehr zu Recht, glaube ich, wurde sie deshalb von Kardinal Martini, dem inzwischen verstorbenen Kardinal von Mailand, als eine der großen Mystikerinnen des 20. Jahrhunderts und von anderen Stimmen als Prophetin der Nachkonzilszeit bezeichnet. Als Gottsucherin, als Pionierin eines praktischen Christentums nach der Volkskirche und als eine, die in säkularen, ja in atheistischen Milieus eine Sprache für die Botschaft des Evangeliums geformt hat. Als solche hat sie etwas beizutragen, wäre meine These, zur Theologie, zu einer zeitgenössischen Theologie im 21. Jahrhundert. Die Quelle ihres theologischen Fragens ist die existenzielle Auseinandersetzung mit dem Atheismus und die Erfahrung, ihre eigene höchstpersönliche Erfahrung einer das ganze weitere Leben bestimmenden Konversion. Wenn man die theologische Tiefe der Praktikerin Madeleine Delbrel verstehen und erschließen möchte, dann muss man dieser Erfahrung nachgehen. Und genau das möchte ich mit Ihnen heute Morgen tun. Ich werde nach einer kurzen biografischen Einführung zunächst einmal die wenigen Selbstaussagen vorstellen, in denen Madeleine Delbrel sich selbst zu ihrer Konversion äußert, zu dieser Grunderfahrung ihres Lebens. Darin lassen sich, so meine ich, zentrale Elemente ihrer Glaubensinterpretation identifizieren. Und darauf aufbauend will ich dann versuchen, einige Konturen und Dynamiken der Glaubenswahl in ihren Schriften herauszupräparieren und die Punkte bündeln, die nach meiner Einschätzung für die, man könnte sagen, konvertierte Existenz Madeleine Delbrels zentral erscheinen. Am Schluss werde ich Ihnen ein paar Thesen zur Diskussion vorstellen. Die finden Sie auch auf Ihrem Handout, sowie auch die wichtigsten Textauszüge, an denen ich mich orientieren werde. Ja, kommen wir zu einer kurzen biografischen Einführung. Die äußeren Daten des Lebens von Madeleine Delbrel sind relativ rasch skizziert. Sie wurde am 24. Oktober 1904 in Mussidon an der Dordogne, also in Südfrankreich, geboren und wächst als einziges Kind ihrer Eltern in einer Familie auf, von der sie später sagen wird, sie sei, Zitat, aus allen Schichten zusammengesetzt und ungläubig. Ihr Vater, literarisch sehr interessiert, agnostisch eingestellt, Eisenbahner von Beruf, stammt aus dem Arbeitermilieu. Ihre Mutter, gelernte Hebamme, aus einer Fabrikantenfamilie. Deshalb sagt sie, aus allen Schichten zusammengesetzt. Es ist also eine nicht einfach im bürgerlichen Milieu oder im Arbeitermilieu angesiedelte Familie, sondern so zwischen den Schichten. Aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters hat Madeleine eine ziemlich unruhige Kindheit. Der Vater arbeitet bei der französischen Bahn und zieht ständig um aus beruflichen Gründen, bis sie 1916, also als Madeleine 12 Jahre alt ist, in Paris landen und dort bleiben werden. Dort entwickelt sich die junge Madeleine zu einer radikal nihilistisch denkenden Atheistin. Und da muss man nun jetzt ein bisschen im Hintergrund haben. Wir sind 1916 mitten im Ersten Weltkrieg. Also in einer Phase, die für eine aufgeschlossene, denkende, fragende junge Person die Sinnfrage schon relativ dringend macht, ganz offensichtlich, wo das große Sterben und Schlachten in Europa Platz greift. Die Suche nach Sinn und nach Lebensperspektive treibt sie um und führt sie zunächst nach Abschluss ihrer Schulzeit in philosophische Studien in Paris an der Sorbonne, unter anderem bei dem Philosoph Léon Brunswick. Und sie ist künstlerisch sehr begabt, zu künstlerischem Ausdruck. Die Eltern hatten eigentlich gedacht, dass ihre Tochter Pianistin werden sollte. Sie spielt sehr viel Klavier, sie macht alles Mögliche Künstlerische. Sie hat eine etwas unstete Schullaufbahn und entfaltet ihre Talente irgendwie so, wie es passt. Als junge Erwachsene durchlebt sie eine existenzielle Krise, auf die wir natürlich noch ausführlicher zu sprechen kommen müssen. Und im Zentrum dieser Krise erfolgt eine religiöse Konversion, die man aus den heutigen Quellen, heute zugänglichen Quellen, auf das Jahr 1924 datieren kann. Sie macht dann nach dieser religiös grundstürzenden Erfahrung, versucht sie ihr Leben umzubauen und sie macht eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und zieht im Oktober 1933 mit einer ganz kleinen Gruppe, mit zwei gleichgesinnten Freundinnen, nach Ivry in eine Industriestadt im Südosten des Großraums Paris, die nun kein zufälliger Kontext ist, sondern Ivry ist die kommunistische Musterstadt in Frankreich, kommunistisch regiert seit Mitte der 20er Jahre. Sie kommt also dort in ein Milieu, das ihr vorher völlig unbekannt ist, in ein sehr polarisiertes, weltanschaulich religiös polarisiertes Milieu, von dem sie vorher eigentlich keine Ahnung hatte und versucht dort mit ihren Freundinnen ein christliches Gemeinschaftsleben aufzubauen. Dort wird sie bleiben bis zu ihrem Tod. Sie schart eine wachsende Gemeinschaft um sich herum. Sie stirbt im Oktober 1964 sehr plötzlich an einem Schlaganfall. Während des Zweiten Weltkriegs hat sie in Ivry in der Stadtverwaltung die Aufgabe übernommen, die kommunalen Sozialdienste für den ganzen Großraum Paris-Süd zu koordinieren, also eine ziemlich wichtige Führungsaufgabe. Und da arbeitet sie natürlich dann auch mit den anderen kommunalen Kräften zusammen. Nach der Wiedereinsetzung der kommunistischen Stadtregierung, nach Ende des Krieges, setzt sie ihre Zusammenarbeit mit den dort Verantwortlichen noch eine Weile fort, konzentriert sich dann aber vor allen Dingen auf ihre Gemeinschaft und auf die Aufgaben, die sie im Kontext der französischen Kirche übernimmt, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Pastoral in den entchristlichen Arbeitermilieus. Dazu hat sie viel zu sagen, das werde ich heute nicht in den Vordergrund stellen, aber wir können gerne nachher im Gespräch darauf zurück. Ihre Pioniererfahrung, die sie halt in Ivry gewonnen hat, in 30 Jahren Ivry, im entchristlichten Arbeitermilieu der Pariser Banlieue und mit dem militant-atheistischen Klima der Stadt Ivry macht sie in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nämlich zu einer wirklich sehr gesuchten Beraterin in den missionarischen Aufbruchsbewegungen der französischen Kirche, vor allem im Zusammenhang mit der Arbeiterpriesterbewegung, die ja unter sehr scharfer römischer Beobachtung gestanden hat und in den 50er Jahren verboten worden ist, was zu einer scharfen Krise der französischen Kirche, auch zu einer persönlichen Krise von Madeleine Delbrel geführt hat. Und sie hat auf Bitten eines französischen Kardinals mehrere Studien über die zeitgenössischen Atheismen in Frankreich geliefert, die der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils dienten, so dass man ganz indirekt und ohne dass das direkt erkennbar wird, in Gaudium et Spes, etwa in den Artikeln über den Atheismus, auch Spuren Madeleine Delbrels findet. Das Ende des Konzils, das Erscheinen von Gaudium et Spes, erlebt sie nicht mehr. Sie stirbt am 4. Oktober 1964, wie gesagt, an einem Schlaganfall, ganz plötzlich. Ja, soweit die äußeren Daten dieses Lebens. Und jetzt versuchen wir mal die Innenseite dieser Biografie etwas auszuleuchten, soweit das geht, soweit Madeleine Delbrel uns da hineinschauen lässt. Denn sie wahrt Zeit ihres Lebens über die Konversion äußerste Diskretion. Es handelt sich dabei, das können Sie sich vorstellen, um etwas sehr Intimes, das sich der Mitteilung an Dritte eigentlich im Kern entzieht. Aber es ist die Wirklichkeit, die ihr ganzes weiteres Leben bestimmen wird und aus der sie sozusagen den Saft für ihr christliches Leben in einer überhaupt nicht günstig erscheinenden Umgebung zieht. Es finden sich in den veröffentlichten Schriften von Madeleine Delbrel nur zwei Texte, in denen überhaupt etwas zu lesen ist, direkt zu lesen ist über die Konversion. Kurz vor ihrem Tod, am 16. September 1964, also zwei Wochen, ehe sie stirbt, hält sie einen Vortrag vor Studierenden über ihre Erfahrungen in Ivry. Und dieser Vortrag trägt den bezeichnenden Titel »Atheistische Umwelt als günstige Voraussetzung für unsere eigene Bekehrung«. Sie nennt Ivry ihre »Schule des angewandten Glaubens« und schildert die Lektionen, die sie als zunächst unvorbereitete Schülerin gelernt habe. Sie resümiert sehr knapp ihren persönlichen Weg, zunächst bis zu ihrer Ankunft in Ivry. Und da kommt dann eben auch nochmal ihre Kindheitsgeschichte so ein bisschen vor. Sie haben das Zitat als erstes auf ihrem Handout. Als Kind, sagt sie, habe sie nicht nur ohne die übliche Schuldisziplin gelebt, sondern auch, jetzt kommt das Zitat, außerhalb der sozialen Absperrungen. Meine Familie war aus allen Schichten zusammengesetzt. Infolgedessen auch ich. Kraft dieser anarchischen Situation gewann seit meiner Ankunft in Paris, als ich 13 Jahre zählte, die Intelligenz mit großem I, den ersten Platz auf meiner Stufenleiter der Werte. Inmitten einer ungläubigen Familie hatte ich außerordentliche Menschen gefunden, die mir zwischen 7 und 12 Jahren den katholischen Glauben beibrachten. In Paris vermittelten mir andere außergewöhnliche Menschen eine entgegengesetzte Bildung. Mit 15 war ich strikt atheistisch und fand die Welt täglich absurder. Da sind wir jetzt direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Als sie 15 war, ist das Jahr 1919. Mit 20 folgte eine überwältigende Konversion nach einer Zeit vernünftiger religiöser Suche. Ich war also eine Neukonvertierte, eine ziemlich einsame. Als ich im Jahr 1933 mit zwei Gefährtinnen nach Ivry kam, um dort auf freie Weise das Evangelium zu leben. Sie gibt hier noch nicht viel Persönliches preis, aber sie legt einige wichtige Spuren. Versuchen wir, die zunächst freizulegen. Sowohl der innere Zustand vor der Konversion als auch die Konversionserfahrung selbst werden mit durchaus starken Worten beschrieben. Und sie lassen ahnen, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben, die radikal auf der Suche ist, die nicht unbedingt auf Kompromisse geeicht ist. Zugleich betont sie das Engagement der Vernunft. In der atheistischen Jugendphase steht die Intelligenz an der Spitze ihrer Werteskala. Und der Konversion geht eine vernünftige religiöse Suche voraus. Wir werden noch sehen, was das heißt. Die Konversion selber bezeichnet sie als gewaltsam, als violent. Die veröffentlichten deutschen Übersetzungen tun sich damit etwas schwer und dämpfen das ziemlich ab. Aber man muss den französischen Text sehen, das ist überhaupt nicht harmlos, was sie da sagt. Eine Conversion violente, sagt sie. Das Überwältigende, das Gewaltsame gehört für sie zu den Grundcharakteristika der Glaubensinterpretation. Und was das bedeutet, werden wir noch sehen. Sie sagt, sie sei bei ihrer Ankunft in Évry eine Neukonvertierte gewesen. Damals lag die Konversion 9 Jahre zurück. An anderer Stelle verstärkt sie diese Aussage noch. Da sagt sie, ich erinnere daran, dass ich eine Neukonvertierte war. Ich war von Gott geblendet, ébloui, das ist, klingt ein bisschen nach Paulus, Damaskus-Erlebnis, ne? Und ich bin es noch. Diese Aussagen sind wenige Wochen vor ihrem Tod gemacht, also am Ende ihres Lebens. Und sie sagt, ich bin eine Neukonvertierte geblieben. Ja, das ist also sozusagen die Grundfigur ihrer Existenz, ihrer religiösen Existenz. Die Konversion ist nicht ein punktuelles Ereignis für sie, kein Durchgangsstadium, sondern sozusagen das Vorzeichen vor ihrer ganzen Existenz. Den 29. März 1924, den sie selbst als entscheidenden Tag ihrer Erfahrung identifiziert hat, hat sie immer wie einen zweiten Geburtstag gefeiert. Nun sagt sie, als Neukonvertierte sei sie ziemlich einsam gewesen, obwohl sie sich ja mit 2 Freundinnen in Évry niederlässt, nicht alleine. Auch dieses Motiv bezieht sich nicht nur auf die Anfangssituation in Évry, sondern bezieht sich auf ihre Situation als Gläubige in einer Umgebung, die sie darin nicht bestätigt. Das Motiv zieht sich durch. Als geistliche Konstante ihrer Bemühungen, den neu gewonnenen Glauben zeitgenössisch zu leben. Ja, und Ziel des Aufbruchs nach Évry, sagt sie, ist es, auf freie Weise das Evangelium zu leben. Also kein Orden, keine Klausur, keine Regel, größtmögliche Nähe zu den Menschen in der Stadt, die wohlgemerkt keine Gläubigen sind. So will Madeleine Delbrel mit ihren Gefährtinnen ein Leben führen, das ausdrücklich im Dienst des Evangeliums steht. Ja, jetzt versuchen wir noch ein bisschen mehr rauszukriegen über diese Konversionserfahrung. Es gibt tatsächlich einen Text, der veröffentlicht wurde in einem Buch, das 1957 erschienen ist. Das einzige Buch übrigens, das Madeleine Delbrel selbst zu Lebzeiten über ihre religiösen Erfahrungen rausgegeben hat. Sie hat früher als noch atheistische junge Frau einen sehr bekannt gewordenen Gedichtband veröffentlicht und sowas. Und sie hat Vorträge gehalten und die einzeln auch mal in Zeitschriften veröffentlicht. Aber das einzige Buch, das zu ihren Lebzeiten aus ihrer Feder erschienen ist, ist dieses aus dem Jahr 1957, Ville Marxiste, Terre de Mission, also ihr eine Art Bericht über die ersten 25 Jahre ihres Lebens in Évry. Und in diesem Buch ist eine Art Anhang, in dem sie über ihre religiöse Grunderfahrung schreibt. Diese Aufzeichnung ist also auch mit großem zeitlichen Abstand zu der biografischen Wende verfasst. Sie steht unter dem zunächst einmal ganz überraschenden Gedanken, da erwartet man keinen Text zur Konversion, Gedanken zur Gerechtigkeit. Und darin formuliert sie, was es bedeutet für sie, das Evangelium zu leben. Die unbedingte Treue, die die Kirche und die Christen gegenüber dem Testament Jesu Christi zu üben haben, indem sie die, wie sie sagt, umsonst empfangene Wahrheit bezeugen. Der Begriff des Märtyrers, des Zeugen, bildet ein Leitmotiv des Textes. Und diese Wahrheit weitergeben. Das Doppelgebot der Liebe, die Verherrlichung Gottes, die Verkündigung des Evangeliums. Und sie sagt, diese, Zitat, Schuldigkeit, das einzige absolute Glück des Menschen zu verkünden, das alle anderen Glückseligkeiten relativiert und doch mehrt. Gott. Das ist für sie die apostolische Liebe, ist ein wichtiger Begriff für sie, und ein Werk der Gerechtigkeit. Also das sind schon mal ganz interessante Zusammenhänge, die sie hier aufmacht, dass sie ihre eigene persönliche Erfahrung in diesen Zusammenhang der gelebten Liebe und der Gerechtigkeit, also eigentlich in einen diakonischen Zusammenhang stellt. Was in den Rahmenteilen des Textes, der knapp 6 Druckseiten in einem kleinen Taschenbuchformat umfasst, noch abstrakt klingt, wird im Zentrum des Textes biografisch konkretisiert. Und das will ich mit Ihnen jetzt ein bisschen genauer anschauen. Die Texte haben Sie wieder auf dem Handout. Zunächst mal ruft sie noch ohne einen autobiografischen Bezug die Autorität der Erfahrung auf. Und sie sagt, nur einer, der als Erwachsener vom Atheisten zum Gläubigen oder vom Gläubigen zum Atheisten geworden ist, kann, wenn er will, erfassen, was für einen Reichtum der Glaube schon in diesem Leben für den Christen bedeutet. Zwar könne niemand in die Herzen eindringen und dort den Glauben bewirken, aber es bleibt uns das bescheidene Vermögen, an dem Erweis zu arbeiten, dass Gott nicht absurd ist, und zu bezeugen, dass es Menschen gibt, die auch ohne religiösen Glauben überzeugt sind, dass die Existenz eines Gottes die angemessenste Antwort der Vernunft auf die großen Lebensfragen ist. Das klingt ein bisschen gewunden. Aber wir können hier nochmal nachvollziehen, was sie sagt. Der Konversion ging eine vernünftige religiöse Suche voraus. Sie versucht hier vernünftig zu argumentieren, warum auch jemand, der sich selbst nicht als gläubig versteht, die Existenz Gottes bejahen kann. Und damit spiegelt sie schon etwas von ihrem eigenen Weg. Sie formuliert hier de facto ein zentrales Element ihres Erfahrungsweges, denn sie reflektiert jene vernünftige religiöse Suche, die der Konversion vorausgegangen war und das, was für sie die Wende herbeigeführt hat. Die Begegnung war es mit Christen, mit überzeugten Christen, durch deren Art sie als eine offensiv Nicht-Glaubende dazu bewogen wurde, die Existenz eines Gottes nicht mehr für strikt unmöglich zu halten. Das beschreibt sie jetzt. Sie fährt fort. Als ich nicht an Gott glaubte, wurde mir immer deutlicher, und mit dieser Bestandsaufnahme hatte ich begonnen, als ich fast 16 war, dass unsere Welt und unsere Geschichte die unheilvollste Farce waren, die man sich vorstellen konnte. Erster Weltkrieg. Doch selbst 100 noch verzweifeltere Welten hätten mich keinen Schritt weiter bewegen können, falls mir ein religiöser Glaube als tröstliche Hoffnung angeboten worden wäre. Also sie war hoffnungslose Atheistin. Ich war viel zu stolz auf die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen, um in einer Wette klein beizugeben. Das ist eine Anspielung auf Blaise Pascal und den Gedanken der Wette, die der Glaubende eingeht auf die Existenz Gottes. Als 17-Jährige hatte sie diese Position in einem literarischen Text, der bis heute sich sehr eindrucksvoll liest, niedergelegt. Der Text heißt Gott ist tot, es lebe der Tod. Nietzsche lässt grüßen. Ein ebenso brillanter wie deprimierender Text, eine Mischung aus Stolz und Verzweiflung. Der Tod als das große, unbestreitbare, vernünftige Unglück wird da beschworen. Der Tod zwingt dazu, realistisch, positiv, praktisch zu werden. Was ihr zu dieser Zeit als absolutes Hindernis erscheint, auch nur die Möglichkeit einer Existenz Gottes anzuerkennen und jedes tröstend gemeinte religiöse Angebot für sie völlig disqualifizierte, wird in gewandelter Form in ihrem Denken erhalten bleiben. Nämlich die Zurückweisung jedes Idealismus und die geistige Verpflichtung auf das, was sie das Wirkliche nennt, le réel, werden nach der Konversion Kennzeichen ihrer Glaubensauffassung sein. Der Realismus des Glaubens gehört zu den zentralen Begriffen, den zentralen Topoi ihrer Reflexion. Also sie ist eine dezidierte Anti-Idealistin. Gerade die zunehmende Aufmerksamkeit für das Wirkliche führt sie nun aber dahin, ihre Grundfrage zu ändern. In der atheistischen Phase heißt die Grundfrage, wie lässt sich die Nicht-Existenz Gottes bestätigen? Und die Frage ändert sich zu der Frage, gibt es einen Gott? Und das geschieht eben nicht durch philosophische Spekulation, sondern es geschieht durch eine Begegnungserfahrung, die ihr weltanschauliches Gebäude zutiefst erschüttert. Der nächste Text. Sie schreibt, ich war mehreren Christen begegnet, die weder älter noch dümmer noch idealistischer waren als ich. Die vielmehr dasselbe Leben lebten wie ich, also als Studenten, und ebenso viel wie ich diskutierten und tanzten. Also das pralle Leben suchten sozusagen. Sie hatten mir sogar einiges voraus. Sie arbeiteten mehr als ich. Sie hatten eine wissenschaftliche und technische Ausbildung, die mir fehlte. Sie studiert so ein bisschen Philosophie. Sie hatte politische Überzeugungen, die ich weder hatte noch praktizierte. Also sie hängt so ein bisschen in den Seilen, hat salopp gesagt, studiert ein bisschen an der Uni, spielt Klavier, schreibt Gedichte und dann trifft sie diese Leute. Sie pflegt ihren Atheismus und trifft auf Leute, die für sie zeigen, vielleicht muss ich da doch nochmal ran. Sie deutet hier nur sehr diskret an, was da passiert ist. Eine ganz vielschichtige Begegnungsgeschichte, die sie sehr erschüttert hat. Im Sommer 1923, sie ist 18 Jahre alt, war sie im Hause eines Freundes ihrer Familie, ihrer Eltern, einem jungen Mann namens Jean Medieu begegnet, der sie mit seinem Freundeskreis bekannt machte. Das waren eben diese realistischen Christen. Und mit diesem Jean Medieu verbindet sie bald eine intensive Liebesbeziehung. In den Biografien heißt es, es war die Rede von Verlobung, also es ist schon irgendwie was Ernstes. Nun ist dieser Jean Medieu nicht nur ein überzeugt Gläubiger, sondern trägt sich seit langem mit einer religiösen Berufung und entscheidet sich mitten in dieser Romanze gegen Madeleine. Die Beziehung findet also von Seiten des jungen Mannes ein abruptes Ende und das stürzt Madeleine Delbrel in eine tiefe Krise, wie man sich leicht vorstellen kann. Worüber sie jetzt spricht, ist der Umgang mit der Gruppe um Jean Medieu. Sie erzählt hier ja gar nichts von dieser Beziehung. Tut sie übrigens nirgendwo in ihren Schriften. Sie spricht über die Umkodierung ihres programmatischen Realismus durch den Umgang mit der Gruppe. Die Freunde waren nun plötzlich ein Faktum ihrer Wirklichkeit. Die waren real. Und sie musste sich mit diesem Faktum auseinandersetzen. Ein Faktum, das ich zu beurteilen und einzusetzen hatte, schreibt sie, das aber im Widerspruch zu der letzten Einsicht ihrer Wirklichkeitsdiagnose stand, dass Gott im 20. Jahrhundert absurd ist und mit der gesunden Vernunft als religiöser Glaube ebenso wie als philosophische Hypothese unvereinbar. Das war ihre Position. Aber die Freunde zeigen ihr ja jetzt was anderes in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Für die war der Glaube offenbar nicht bloße Konvention, sondern ein selbstverständlich zentraler Teil ihrer Realität. Das beschreibt sie im nächsten Text. Sie bewegten sich frei in all dem für mich Wirklichen, also in der richtigen Realität, doch sie brachten etwas mit, was ich wohl als ihr Wirkliches bezeichnen musste. Und was für ein Wirkliches? Sie redeten über alles, aber auch über Gott, der ihnen unentbehrlich schien wie die Luft zum Atmen. Hätten sie Christus einen Stuhl hingeschoben, er wäre nicht lebendiger gegenwärtig gewesen. Bei den häufigen Begegnungen mit ihnen konnte ich ehrlicherweise, wenn auch nicht ihren Gott, so doch Gott als Größe nicht mehr im Absurden belassen. Damals hat sich meine Frage gewandelt. Also es ist jetzt erstmal ihre intellektuelle Selbstverpflichtung auf le réel, auf das Wirkliche, das sie dahin führt, die Provokationen anzunehmen und die bisher für unumstößlich gehaltenen Grenzen dieses Wirklichen aufzubrechen. Die Freunde, ihre konkrete Lebenspraxis, ihr christlicher Habitus stellen Madeleine die Möglichkeit vor, dass das Wirkliche doch auch in diese Dimension ausgreift, die sie bisher für unmöglich gehalten hat. Dass es nämlich doch einen Gott geben könnte. Die Öffnung ihrer Vernunft für diese mögliche Dimension ist dann nun aber, das erkennt sie sehr schnell, keine rein intellektuelle Angelegenheit, sondern sie verlangt eine veränderte Haltung gegenüber der Wirklichkeit. Sie sagt also, wenn ich aufrichtig sein wollte, dann konnte ich einen Gott, den es möglicherweise gab, nicht so behandeln, als sei er sicher inexistent. Also sie macht immer noch ziemliche intellektuelle Pirouetten hier. Aber sie sagt, also wenn es ihn geben kann, dann kann ich nicht so tun, als sei er sicher nicht existent. Ich wählte das, und jetzt kommt das Erstaunliche, ich wählte das, was mir den Wandel meiner Perspektive am besten auszudrücken schien. Ich entschloss mich zu beten. Vom ersten Mal an betete ich kniend, erst noch aus Furcht vor dem Idealismus. Seitdem habe ich lesend und nachdenkend Gott gefunden. Aber betend habe ich geglaubt, dass Gott mich gefunden hat, dass er die lebendige Wahrheit ist und dass man ihn lieben kann, wie man eine Person liebt. Sie war schwer verliebt in dieser Zeit und ist in dieser Liebe enttäuscht worden. Gleichzeitig wurde durch diese Beziehung und die größere Beziehung zu der Gruppe um Jean Medieu diese Möglichkeit der Liebe in Richtung auf Gott hin geöffnet. Und das ist die Kerneinsicht, von der sie sagt, sie hat sie betend gefunden. Man kann Gott lieben, wie man eine Person liebt. Die Begegnung mit der Gruppe um Jean Medieu wirkt also in dem Prozess vernünftiger religiöser Suche wie ein Katalysator. Der Einfluss einer Begegnung, in der sie Glück und Schmerz bis zum Äußersten erfahren hat, führt sie dahin, sich auf das Experiment einer Beziehung einzulassen, sich finden zu lassen, ehe sie selbst gefunden hat. Das bringt sie in dieser kurzen Sequenz zum Ausdruck und das ist auch das Konkreteste, was sie über diese Bekehrungserfahrung je schriftlich niedergelegt hat, jedenfalls öffentlich zugänglich. Der Schritt, sich zu öffnen, wird für die Möglichkeit einer Beziehung zu Gott zentral und das ist das, was sie Glauben nennt. Das öffnet einen neuen Weg, der einen längeren Prozess der Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift eröffnet, einen Weg geistlicher Begleitung. Sie findet dann in der Pfarrei in Paris, in der sie wohnt und der sie sich zuwendet, einen für sie sehr wichtigen geistlichen Begleiter. Sie fängt an, sich in der Jugendarbeit bei den Pfadfindern zu engagieren. Sie übernimmt Verantwortung dort und sie lernt dort auch die Frauen kennen, mit denen sie Jahre später nach Ivry gehen wird, nachdem sie Klarheit über die Lebensform gewonnen hat, in der sie ihrer Konversion am besten glaubte, Ausdruck geben zu können. Das ist das Schlüsselgeschehen. Wenn man sagt, ein Ereignis, klingt es fast so punktuell, das Schlüsselgeschehen ihres religiösen Lebens und ihrer Deutung des Glaubens, auch die sie Zeit ihres Lebens ja auch immer wieder vortragen wird. Ja, was macht sie nun damit? Die Bekehrung markiert einen zeitlichen und qualitativen Umschlagpunkt. Das existenzielle Ereignis unterteilt das Leben der Konvertierten in ein Vorher und ein Nachher. Die Kontinuität wird durchbrochen, wie sie sagt, durch einen Übergang vom Tod zum Leben. Weil alles, was das Leben der Person vor der Konversion ausmachte, gleichsam dem Tod entrissen worden ist. So formuliert sie es in einem Text. Die Kontrastierung von Todesmilieu und Lebenssphäre, Lebenssphäre Gottes, begegnet in Madeleine Lebrels Schriften immer wieder in der Metaphorik von Finsternis und Licht. Das ist sehr biblisch assoziiert. Es ist aber auch angelehnt an die Mystik des Johannes vom Kreuz. Also Madeleine Lebrel kennt sich in dieser karmelitischen Mystik durchaus aus. Sie hat da viel gelesen, auch Therese von Avila, Therese von Lisieux, die in der Zeit natürlich sehr en vogue war. Und sie hat diese Bildwelt für sich angeeignet. Sie schreibt, wer auf der einen Seite in das Todesmilieu dessen eingetaucht ist, dem unser menschliches Lieben gilt, in die Verwüstungen durch die Zeit, die allgemeine Gebrechlichkeit, die Todesfälle, den allmählichen Zerfall unserer selbst, muss auf der anderen Seite die undurchdringbare Welt des In-sich-Seins Gottes angerührt haben, um in sich ein solches Grauen vor der Finsternis zu entdecken, dass das Licht des Evangeliums uns nötiger wird als Brot. Ich finde, man merkt daran nochmal, also diese Radikalität ihrer Erfahrung. Sie ist einfach eine total radikale Frau, ja, die alles, was sie macht, bis zum Äußersten macht. Und das wird in ihrer religiösen Existenz ganz, ganz deutlich. Es sind zwei dunkle Räume, wie sie sagt, mit Johannes vom Kreuz, deren man sich in der Tiefe der eigenen Existenz bewusst geworden sein muss. Unergründliches Dunkel Gottes und Finsternis des Menschen. Zwei Dunkelheiten, die verschiedener nicht sein könnten und die durch das Licht des Evangeliums als einzige Hoffnung erleuchtet werden. Dem entspricht nun die auffällig häufige Charakterisierung der Bekehrung als gewaltsame, als überwältigende oder als blendende Erfahrung. Da haben Sie diese ganze Lichtmetaphorik wieder drin. Den Aufruf Jesu im Markus-Evangelium zur Umkehr, Metanoia, umschreibt sie mit: Kehrt euch um, schaut euch nicht mehr selber an, kehrt euer Antlitz mir zu. Der Richtungswechsel bedeutet einen unbedingten Paradigmenwechsel. Ich zitiere nochmal. Bekehrung ist ein entscheidender Augenblick, der uns abkehrt von dem, was wir über unser Leben wissen, damit wir Auge in Auge mit Gott von Gott erfahren, was er davon hält. In diesem Augenblick wird Gott für uns zum Allerwichtigsten. Ohne diesen höchsten, überwältigenden Primat Gottes, der uns einfordert, seinen Willen unserem Herzen vorstellt, damit es in Freiheit Ja oder Nein antworte. Ohne diesen Primat gibt es keinen lebendigen Glauben. In der Schule von Ivry lernt man, dass die Bekehrung und ihre Gewaltsamkeit, ihre Violence, das ganze Leben lang dauert. Sie formuliert hier also eine Summe ihrer Lebenserfahrung, einer paradoxen Erfahrung. Die Überwältigung durch die Eröffnung dieses Möglichkeitsraumes Gottes erfordert eine Antwort menschlicher Freiheit. Andererseits ist diese Freiheit aber selbst überwältigte Freiheit. Und sie verweist an anderer Stelle auf die Überzeugung, die aus ihrem früheren Atheismus entsprungen ist, im Kontrast, dass Gottes Existenz das unvergleichliche Glück ist, dass man, sobald man es kennt, psychologisch kaum mehr wählen kann. So eindeutig ist sein Vorrang. Also es ist eine paradoxe Struktur. Einerseits die Überwältigung, das hat etwas Zwingendes, und andererseits die Herausforderung, frei Ja zu sagen dazu. Sie begründet die Konversion in der biografischen Rückschau als einen ein für alle Mal gültigen, einen nicht mehr umkehrbaren Entschluss. Aber sie sagt auch, die Dynamik des Lebens verlangt einen mühsamen Prozess, der durch immer neue Anfragen geht. Konversion wird biografiedynamisch zu einem andauernden Unterscheidungsprozess. Damit stellt sie sich wieder in eine, ja, eigentlich eine ganz große Linie christlicher Tradition, nämlich in diese Grundstruktur der Unterscheidung der Geister, die eigentlich die Grunddynamik christlichen Lebens ist, die Hinkehr zu Gott immer wieder zu vollziehen und nicht einfach in Gewohnheit erstarren zu lassen. Und im konkreten Umfeld von Ivry wird das für sie nochmal sehr wichtig, sehr brennend sozusagen, diese Grundentscheidung zu ratifizieren, immer wieder zu ratifizieren. Das möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen genauer angucken, weil sie ja hier in einer beständigen Situation des Angefragtseins sich befindet. Sie lebt nicht in einer Situation, die ihren Glauben bestätigt, wo sie sich gemütlich einrichten kann oder sich an Gewohntes halten kann, sondern sie ist ständig damit konfrontiert, dass ihre Umgebung das ablehnt oder nicht versteht oder beides. Also, wie vollzieht sich konvertierte Existenz für Madeleine Delbrel in dieser spezifischen Glaubensumgebung? Fangen wir nochmal an mit einem dramatischen Bild, das sie wiederum bei Johannes vom Kreuz entlehnt hat. Sie spricht hier von der missionarischen Situation. Missionarische Situation ist die Situation des Christen, der Christin in einer konkreten Bezeugungssituation. Und sie beschreibt diese Situation als Gratwanderung zwischen zwei Abgründen. Wenn man sich ein Schema für unsere missionarische Situation ausdenken wollte, so müsste man eine Gratlinie ziehen, die jeden Augenblick in uns und vor uns her sichtbar wäre. Also stellen Sie sich eine Bergtour vor und Sie laufen auf einem oder klettern auf einem schmalen Grat. Spitz und schneidend wird sie durch die Begegnung zweier Abhänge gebildet. Einander widersprechend begegnen sie einander in uns. Der eine steigt auf aus der Verheißung Gottes, der andere fällt ab bis zur Abweisung Gottes. Aber unsere Augen reichen auf beiden Seiten nicht bis ans Ende. Sie können da nicht runtergucken, ne? Sonst fallen sie. Wissen wir aus Erfahrung um die Existenz und Nähe eines Abgrunds und eines Mysteriums, so können wir die ganze Jähheit der Abhänge ermessen und verstehen, dass auf einem solchen Boden ein einziger Fehltritt dem Absturz gleichkommt. Wir verstehen auch, dass wenn beide Abhänge wie zum Kampf gegeneinander aufsteigen, ihre Begegnung unseren eigenen Namen tragen wird, falls sie sich in uns vereinen. Unsere missionarische Situation wird entweder heißen, ich diene nicht, oder Gott rettet. Sie ruft diese Szenerie auf als Spiegel einer Situation, die sie als zentrale Herausforderung in ihrem eigenen Lebensumfeld erfährt. Durch den Antagonismus zwischen den ideologischen Lagern in der Stadtgesellschaft von Ivry, das ist der Kontext ihres eigenen Lebensprojektes, in dem militante Kommunisten und antikommunistische Katholiken sich regelrechte ideologische Kämpfe lieferten. Aber auch die Spannung innerhalb der katholischen Kirche zwischen dem konservativen Mainstream und den Kräften, die eine neue Präsenz im entchristlichen Milieu zu realisieren versuchten. Ja, und das alles unter dem Vorzeichen, dass wer in irgendeiner Weise mit Kommunisten zusammenarbeitet, exkommuniziert wird. Die Arbeiterpriester haben unter diesem Vorzeichen gestanden. Madeleine Delbrel hat selbst unter diesem Vorzeichen gestanden. Das Zitat, das ich eben gebracht habe, stammt aus einer Aufzeichnung, mit der Madeleine Delbrel das zweite römische Verbot der Arbeiterpriester, das war 1959, am Anfang des Pontifikates von Johannes dem 23., kommentiert hat. Und darum eine verantwortbare Reaktion ringt. Das Bild von den zwei Abgründen, die die existenziellen Möglichkeiten des Menschen vor Gott repräsentieren, entspricht dem der beiden dunklen Räume, zwischen denen sie das menschliche Leben angesiedelt sieht. Die Entscheidung ist nach Madeleine Delbrel unausweichlich für ein Leben christlicher Präsenz in einem Umfeld, das eben überhaupt keine äußeren Stützen durch Konventionen und Gewohnheiten eines volkskirchlichen Glaubens bietet. denen sie übrigens sehr skeptisch gegenübersteht. Der Glaube ist ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Und den Glauben zu wählen, bedeutet dann, sich ganz persönlich darauf einzulassen, dass es um nicht mehr und nicht weniger geht, als die göttliche Liebe in einer konkreten Situation auf eine dieser Situation gemäße, also neue Weise lebendig werden zu lassen. Es geht um die je neue Fleischwerdung, Inkarnation des Wortes Gottes in uns, sagt sie in einem Text über das Leben mit dem Evangelium. Konversion ist also eine persönliche Entscheidung, eine dauerhaft immer wieder zu ratifizierende persönliche Entscheidung, Gott in sich Mensch werden zu lassen. Das ist ein urmystisches Motiv. Und dann sagt sie, diese Entscheidung, diese Wahl macht sozusagen das Markenzeichen des Christen aus. Für seine Mitmenschen ist der Christ einer, der die Dinge dieser Welt gemäß ihrem Wert und in ihrer Wirklichkeit liebt. Er ist aber auch einer, der Gott allen weltlichen Dingen vorzieht. Und dass er Gott vorzieht, führt ihn zu gewissen Entscheidungen. Man sieht, wie er den unsichtbaren Gott wählt. Eine solche Wahl stellt die Welt vor eine neue Frage, nämlich die Frage, ob es etwas, die Welt übersteigendes gibt. Auch das ist ja nochmal eine Formulierung, die ist ratifiziert durch die eigene Konversionserfahrung, Madeleine Delbrels. Genau diese Wahl hat sie getroffen im Angesicht derer, die ihr das vorgelebt haben. Das heißt, es geht hier auch nicht um Methoden oder Praktiken offensiver Werbung, sondern es geht um eine Zeugnisgestalt, die aus der Treue zur einmal getroffenen Glaubenswahl resultiert und die im Alltagshandeln erkennbar sein muss. Und deshalb bleibt diese Auseinandersetzung mit der Konversion die dauernde Aufgabe im Alltag. Und das macht Madeleine Delbrel in der täglichen Auseinandersetzung mit ihrer Lebensumgebung in Ivry, in diesem ideologisch geprägten Milieu. Interessanterweise berichtet sie dann von einer Erfahrung, die sie ihre zweite Konversion nennt, in der sie eben noch einmal sehr grundlegend diese Ratifizierung vornehmen musste. Sie arbeitet natürlich in Ivry als Sozialarbeiterin mit den Verantwortungsträgern der kommunistischen Stadtverwaltung zusammen. Und es ist vielleicht gar nicht so erstaunlich, sie erlebt da sehr überzeugende, hoch engagierte Menschen. Sie schließt Freundschaften. Sie wird vor die Frage gestellt, warum machst du eigentlich nicht bei uns mit? Warum wirst du nicht Mitglied der kommunistischen Partei? Und sie stellt sich diese Frage ganz ernsthaft und hat dann aber den Eindruck, das muss ich jetzt nochmal genauer prüfen vor dem Hintergrund meiner Lebenswahl. Und dann liest und meditiert sie die Heilige Schrift. Sie beschäftigt sich aber auch mit den Schriften von Lenin gegen die Religion und versucht sich also ein Urteil zu bilden. Und die lässt sich herausfordern von ihrem Gegenüber. Diesen Prozess beschreibt sie in dem Buch über Ivry ziemlich ausführlich. Und sie hat das Gefühl, dass sie eben auch ihren kommunistischen Freunden der Rechenschaft ablegen muss, warum sie sich wie entscheidet. Sie entscheidet sich grundlegend gegen die Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei, aber für die Möglichkeit einer punktuellen und immer wieder halt situativ zu prüfenden Zusammenarbeit. Was macht sie? Kernaspekte ihrer Entscheidungsfindung, ich versuche die mal so ein bisschen zu gerafft zusammenzustellen. Ich merke, die Zeit läuft viel schneller, als ich das gerne hätte. Sie lässt sich herausfordern von ihrem Gegenüber. Sie setzt sich intensiv mit den Optionen, den Motiven, den Hintergründen auseinander, die das Handeln der Kommunisten und das Denken bestimmen. Sie schätzt, was sie an ihnen wahrnimmt. Sie beobachtet ein hohes soziales und politisches Engagement bei denen, in dem die kommunistischen Akteure oft viel überzeugender agieren als die Christen vor Ort, die sich abschotten gegen diese so gefährliche Umgebung. Sie setzt sich, zweiter Punkt, mit dem ideologischen Fundament auseinander, indem sie eben zum Beispiel Lenins Schriften über die Religion studiert. Und sie entdeckt Steine des Anstoßes. Sie entdeckt das, was sie für nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben hält. Das Verhältnis zur Gewalt, den Hass gegen bestimmte Gruppen von Menschen, den programmatischen Atheismus. Dann prüft sie ihr eigenes Fundament, indem sie sich wieder und wieder in das Evangelium vertieft. Und sie sagt, nein, also wenn die kommunistische Ideologie auf einem systematischen Atheismus aufbaut, dann passt das nicht zusammen. Ja, es erscheint ihr wie ein Frontalangriff auf die glühende Überzeugung, wie sie schreibt, dass Gottes Existenz das unvergleichliche Glück ist. Und sie hat das Gefühl, hier wird das auseinandergerissen, was zusammengehört, nämlich die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Und deshalb entscheidet sie sich dann gegen eine, sagen wir, programmatische Verbündung, die damit verbunden gewesen wäre, wäre sie der Kommunistischen Partei beigetreten. Aber dafür ihren Freunden immer wieder zu erklären, wann sie, warum mit ihnen zusammenarbeiten kann und wo sie Grenzen zieht. Sie weigert sich aber genauso, wie sie sich hierzu weigert, ein pauschales Ja zu sagen zu dem Angebot der kommunistischen Freunde, weigert sie sich auch, sich in die kirchliche Nische zurückzuziehen. Das war die Strategie der offiziellen Kirche und das wurde von Rom durch Exkommunikationsandrohungen und so weiter ja auch massiv gepusht und auch pastoral durchgesetzt. Ja, dass wer da zusammenarbeitete, eben keine Kommunion bekam. Das ist Madeleine Elbrell häufiger mal passiert. Also sie zieht sich nicht in die kirchliche Nische zurück, sondern sie zieht den Schluss, projektbezogene Zusammenarbeit ist möglich, muss möglich sein. Und es muss möglich sein in einem solchen Milieu, dass eben diese Quelle eines unvergleichlichen Glückes, das der christliche Glaube bedeutet, nicht kennt, diese Quelle kennenzulernen. Es kann doch nicht sein, dass man den Glauben da nicht verkünden darf, wo er vielleicht am allernötigsten verkündet werden muss. Ja, also dieses Bollwerk-Denken, das lehnt sie radikal ab. Nur auf der Basis einer entschiedenen Vergewisserung der eigenen Grundentscheidung, das ist die Quintessenz dieser Prozedur, ist es möglich, dem anderen in unbedingtem Respekt zu begegnen. Also ganz klar sein in den eigenen Optionen. Und sie sagt, es ging ihr wirklich darum, den Freunden, vor allen Dingen einem, mit dem sie da besonders eng zusammengearbeitet hat, der zugleich ideologischer Gegner ist, zu erschließen, was der eigene Lebensgrund ist, aus dem diese Entscheidung erwächst, der Fond de vie. Das war ihr ein dringendes Anliegen. Aus dieser zweiten Bekehrung erschließt sich das, was für Madeleine Delbrel missionarische Situation ist. Eben das Bezeugen des Glaubens in einer atheistischen Umgebung. Und weswegen sie, wie wir es eben schon mal gehört haben, sagt, Ivry ist eine günstige Voraussetzung für die eigene Bekehrung gewesen. Diese eigentlich so unkirchliche, unchristliche, antichristliche Umgebung, weil sie die Entscheidung, die Unterscheidung herausfordert und einen nicht mehr lau sein lässt. Die Grundstruktur der konvertierten Existenz, die ständig darum bemüht ist, den Glauben an Gott in einer Art Tiefbohrung bis zu den geistlichen Energiequellen als Provokation für christliche Praxis in einer widerständigen Situation zu entziffern. Das zentrale Moment, haben wir jetzt so ein bisschen wahrnehmen können, glaube ich, in diesem zweiten Konversionsgeschehen, ist eine Praxis der Unterscheidung der Geister, die die Grundentscheidung immer wieder an den Ereignissen, an den Begegnungen mit konkreten Menschen und deren Denkweisen prüft und vertieft. Und der radikale Maßstab ist die Grunderfahrung der Konversion. Gott ist jemand, und man kann ihn lieben, wie man eine Person liebt. Und wenn das der Maßstab und das Kriterium ist, dann ist das auch die Quelle einer großen Freiheit gegenüber einem verengten, einem erstarrten oder einem dogmatistisch eingehegten Glaubensverständnis. Madeleine Delbrel entwickelt da wirklich ein großes Maß an Freiheit. Sie sagt, das einzig Notwendige und Gewisse ist zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Das darf nicht auseinandergerissen werden und da darf man nicht drunter bleiben. Aber alles andere kann auf den Prüfstand. Also bestimmte Formen, bestimmte Ausdrucksformen des Glaubens, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, die nicht mehr verstanden werden. Darüber muss man nachdenken, sind die wirklich essentiell oder muss man sich neu orientieren? Ich finde, genau gerade dieser Gedanke ist ein super Gedanke auch für die laufenden kirchlichen Prozesse, für den synodalen Weg. Was ist das Notwendige und Gewisse? Und was ist historisch gewachsenes Beiwerk, das seine Zeit und seine Legitimität gehabt hat, aber vielleicht heute so nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr verstanden wird? Da sagt Madeleine Delbrel jetzt aber, um das rauszufinden und um da ganz ehrlich zu sein, muss man sich auch darüber klar sein, was den Glauben von der Welt unterscheidet. Und was ihn, jetzt komme ich auf ein Grundmotiv zurück, das wir eingangs schon kennengelernt haben, einsam macht. Der Glaube macht einsam und macht fremd in der Welt. Bei aller Nähe und aller unvoreingenommenen Einlassung auf die Wirklichkeit, in der man sich befindet. Denn für den konvertierten Menschen wurzeln Einsamkeit und Fremdsein in dem fundamentalen Widerspruch zwischen Gott und dem, was in der Welt gottwidrig ist. Also sie hat da schon dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist in ihrer Weltdeutung schon drin. Aber weil sie ein sehr, sehr waches Gespür hat, auch für das, was böse, was nicht gut ist in der Welt und was aus Gerechtigkeitsgründen bekämpft werden muss. Dafür ist sie viel zu viel auch diakonisch und sozial engagiert. Die Wahl des Glaubens, die Konversion, die Gott unbedingte Priorität einräumt, bewirkt deshalb eine letzte existenzielle Fremdheit, die nichts mit Weltflucht zu tun hat, die aber den Glaubenden in eine Position bringt, wo er sich nicht einfach mir nichts, dir nichts mit seiner Umgebung identisch setzen kann. Mandendelbrits Kriterium ist, wer glaubt, wer sich sozusagen in diese missionarische Grundsituation begibt, darf in keiner anderen Hinsicht als durch den Glauben von den anderen Menschen entfremdet sein oder sich entfremden. Das ist nochmal die Unterscheidungsstruktur. Der Glaube, der die Glaubenden zu Fremdlingen macht, wäre missverstanden als Freibrief für den Rückzug in eine spirituelle oder institutionelle Nische, die von den Einflüssen der Welt, insofern sie Gott fern ist, beschützt und abschirmt, sondern sie ist eine existenzielle Fremdheit, weil die Beziehung zu Gott an allererster Stelle steht und alles andere daran gemessen werden muss, aber von daher auch mit Licht und Leben erfüllt werden soll. Deswegen sagt sie, als Christen kann man nicht Randsiedler des menschlichen Daseins bleiben. Also der Weg in die Nische wird klar abgewählt. Die Existenz aus dem Glauben ist missionarische Existenz, ist Existenz, die gesendet ist. Mitten in das Gewühl der Welt, mitten in den Alltag und seine Zweideutigkeiten hinein. Und genau da soll Gott ein Ort gesichert werden. Durch die Art und Weise, wie Christen mit ihren nicht glaubenden Zeitgenossen leben. Wie sie Stellung nehmen zu dem, was skandalös ist in der Welt. Wie sie Partei ergreifen für die, die bedroht sind. Wie sie, so sagt sie es in einem Text, Ja oder Nein sagen zum gegenwärtigen Stand der Dinge. Und der Maßstab ist das Notwendige und Gewisse, das Doppelgebot. Auf der Grundentscheidung der Konversion ruht also die Unterscheidungsarbeit auf, die sich notwendigerweise in einer radikalen Zeitgenossenschaft fortsetzt. Und den Glauben als Praxis konkret werden lässt. Darüber könnte man jetzt einen eigenen langen Vortrag halten. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich kann gerne im Gespräch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich versuche jetzt, es wird höchste Zeit, dass ich zum Ende komme, in den abschließenden Thesen noch mal ein bisschen zu bündeln, worin ich die Inspiration für eine Theologie von Frauen sehe, die wir von Mandendelbrell mitnehmen können. Und das stelle ich zur Diskussion. Ich verkünde hier keine feststehende Botschaft. Mandendelbrell ist keine Theologin, sie ist auch schon gar keine Feministin, aber sie hat für meine Begriffe doch einiges Inspirationspotenzial für uns bereit. Aus der Erfahrung der Konversion als Ereignis und als Struktur der Existenz heraus lenkt Mandendelbrell die Aufmerksamkeit auf den Glauben als eine existenzielle Wirklichkeit, als Beziehungsgeschehen und als Kompass für persönliche Lebensführung, für gemeinschaftliche und gesellschaftliche Praxis. Und ich meine, behaupten zu können, dass darin doch ein ganz grundlegend kritischer Impuls liegt gegenüber einer Theologie, die immer wieder Gefahr läuft, ich schließe mich da gar nicht aus, sich in akademischen Spezialdiskursen zu verlieren. Das, worüber die Theologie nachzudenken hat, ist etwas sehr Konkretes, etwas sehr Existenzielles und das muss irgendeinen Niederschlag finden in der Art, wie wir Theologie treiben. Zweiter Punkt. Ihr Bestehen auf dem Realismus des Glaubens kann in ein Plädoyer für eine Theologie übersetzt werden, die ihre Kategorien an der Erfahrung der Menschen und ihren je konkreten Kontexten erproben muss. Und das heißt natürlich auch korrigieren muss, sei es gegenüber einem akademischen, sei es gegenüber einem lehramtlichen Dogmatismus. Dann kann man auf die Kriterien des Notwendigen und Gewissen kommen. Die sind der Prüfstein. Und dann darf eben alles auf den Prüfstand gestellt werden, was nicht zweifelsfrei zu diesem Notwendigen und Gewissen gehört. Das ist so ein Arbeitsprogramm, in dem wir im Moment gerade mittendrin stecken, glaube ich. Da kann Mandendelbrell ermutigen. Dritter Punkt. Sie verpflichtet damit die Theologie als Ganze, durchaus im Sinne der Pastoralkonstitution des Konzils, auf ihre grundlegend praktische Dimension. Glaube ist Praxis, geistliche Praxis in ihrer liturgischen, in ihrer bezeugenden, in ihrer diakonischen Gestalt. Und Theologie als Reflexion der Praxis darf den Bezug zur Praxis nicht verlieren, sondern muss ihn zur Methode machen. Das ist eine, glaube ich, nicht ganz geringe Herausforderung für uns akademische Theologinnen und Theologen. Eine wesentliche Dimension dieser Einsicht betrifft dann, das haben wir versucht ein bisschen zu reflektieren, das, was die geistliche Tradition des Christentums von jeher Unterscheidung der Geister nennt. Die gehört einerseits in die Übungen der Frömmigkeit, aber eben auch in die Theologie, die das Unterscheidungshandeln reflektiert, begründet und kritisch in die Räume und in die Institutionen des Glaubens einträgt. Hier liegt die Wurzel einer genuin theologischen Kritik, auch gegenüber der Kirche als Institution. Theologie als Reflexion christlicher Glaubenspraxis ist an den institutionellen Rahmen der Kirche grundsätzlich zurückgebunden und bleibt das. Und ich würde sagen, sie hat darin eine kritische, das heißt prophetische Aufgabe, indem sie das, was sie beobachtet, mit dem konfrontiert und an dem misst, was sie in einer vernunftgeleiteten und kontextsensiblen Deutung der maßgeblichen Quellen des Glaubens herausarbeitet. Ja? Also Theologie hat notwendigerweise eine Kritikfunktion. Darin fühle ich mich durch Madeleine Delbrel durchaus bestärkt, auch wenn sie sich nicht als Theologin im wissenschaftlichen Sinne verstanden hat. Ja, und darin diese Entdeckungsarbeit des Notwendigen und Gewissen und von daher einen kritischen Impetus zu pflegen, darin wirkt die Freiheit, die Madeleine Delbrel als Frucht der Gottesbeziehung, als Kerncharakteristikum des Glaubens erfahren hat und zu der sie ermutigt. Deshalb ist es nur scheinbar paradox, wenn sie für einen, Zitat, erfinderischen Gehorsam wirbt, der nicht ängstlich an einem Status quo festhält und damit Gefahr läuft, heute schon von gestern zu sein. Sie schreibt, wenn wir versuchen, einfach nur den Glauben zu bewahren, verkümmert unser Glaube meist. Und meist bleiben wir gerade dann keine echten Christen mehr. Denn der Status quo scheint uns die tödlichste Einstellung zu sein. Vielleicht, weil er in Bezug auf den Glauben sozusagen gegen die Natur ist. Damit lasse ich es bewenden. Danke Ihnen für Ihre Geduld, fürs Zuhören und freue mich aufs Gespräch. Vielen Dank.
Loris Töchter.